Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Es handelt sich heute nicht um eine eigentliche Predigt, sondern um eine Bibelauslegung. Und zwar gab es eine Lücke. Es war niemand eingeschrieben für die Predigt und dann wurde besprochen, dass ich im Zusammenhang mit dem Abendmahl nachher eine Bibelarbeit mache, eine Bibelauslegung. Aber eine Bibelauslegung ist immer auch eine Predigt, weil die Bibel ja zu uns spricht. Und wenn sie zu uns sprechen soll, sollten wir sie auch verstehen im Kontext. Es geht um den eigentlichen Text, den einzig längeren Text im Neuen Testament, wo es um das Herrenmahl geht. Das ist der einzige Text, also der längere Text. Angefangen hat das allerdings schon im 1. Korinther 10, im Kontext mit dem Essen von Götzenopferfleisch ist Paulus schon dort darauf eingegangen ab Vers 14 und da knüpft er dann Kapitel 11, Vers 17 wieder an bis 34. Es geht hier aber gar nicht um eine Dogmatik des Herrenmahls, sondern um ganz praktische Gemeindefragen in dem Kontext, die damals in Korinth entstanden sind. Also es geht hier vielmehr um eine Ethik, nicht so sehr um eine Dogmatik des Herrenmahls, sondern um eine Ethik. Also das heißt, eine gewisse Sicht wird vorausgesetzt, was das alles bedeutet. Und Paulus geht dann darauf ein, dass das auch entsprechend umgesetzt werden soll in der Gemeinde. Und ich möchte nun Schritt für Schritt durch die Abschnitte gehen und sie kurz im biblischen Kontext erläutern. Erbauende und störende Faktoren bei der Feier des Mahles Jesu oder des Herrenmahles. Wir sprechen vom Abendmahl, obwohl wir es ja allgemein am Morgen nehmen. Aber die urchristliche Gemeinde, die hat sich, also zumindest am Anfang vom 2. Jahrhundert, am frühen Morgen getroffen, am ersten Tag der Woche, um die Auferstehung Jesu zu verkündigen. Und am Abend hat man sich dann intern in der Gemeinde getroffen, um das Herrenmahl zu feiern. Die Verkündigung der Auferstehung Jesu, das war öffentlich. Da waren sicher auch Ungläubige dabei, sie waren auf jeden Fall willkommen, aber das Herrenmahl, das war dann am Abend gefeiert worden, auch im Zusammenhang mit einer richtigen Mahlzeit, die als Liebesmahl bekannt ist. Lese die ersten Verse aus dem 1. Korinther 11, Vers 17 bis 19. Paulus schreibt, wenn ich aber Folgendes schreibe, so lobe ich euch nicht. In Vers 2 hatte Paulus noch geschrieben, ich lobe euch, dass ihr in allem an den Überlieferungen oder an der Überlieferung der Apostel festhaltet. Aber hier kann Paulus nicht mehr loben, dass ihr nicht zum Besseren, also zur gegenseitigen Erbauung zusammenkommt, sondern zum Schlechteren, zum gegenseitigen Schaden kommt ihr zusammen. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen Parteiungen unter euch sein, auf Griechisch heißt Heiresis, denken wir an die Heretika. Das Wort Heretika ist abgeleitet von Heiresis, heißt eigentlich Schulung etwa. Und da aus den Schulungen sind dann auch Parteien oder Sekten geworden, ein anderes Wort für Sekte. Also manchmal, es wird dann auch in diesem Sinn gebraucht. Also es sind Parteiungen, müssen sein, damit die Bewährten unter euch offenbart werden. Also das ist, was Paulus schreibt. Wie gesagt, man kommt zusammen, um ein Mahl zu nehmen und das geschah am Abend, am ersten Tag der Woche, wohl wenn ich das richtig verstanden habe aus der frühen Kirche. Auf jeden Fall hat man am ersten Tag, wie gesagt, am frühen Morgen die Auferstehung Jesu verkündigt und es scheint, dass sie sich am gleichen Abend dann zum Herrn mal getroffen haben. Was war das Problem? Das wird dann in den folgenden Versen erläutert, 1. Korinther 11, 20 bis 22. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrn mal zu essen. Das heißt, gegessen haben sie, aber es war nicht möglich, in seinem eigentlichen Sinn das Herrn mal zu essen. Warum nicht? Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Jeder, das ist im 1. Korintherbrief ein häufiger Ausdruck, der nicht unbedingt alle Einzelnen bezeichnet, wie hier auch im Kontext. Denn der eine ist hungrig, der andere betrunken. Und stellen wir uns das vor. Stellen wir uns das vor. Da kommen die reichen Bosse. Schon früh am Abend, schon am späten Nachmittag in die Versammlung und essen ihr mal, während die armen Sklaven noch auf dem Feld arbeiten und später dazukommen und hungrig bleiben. Das ist die Situation, die Paulus hier anspricht. Ja, ich meine, dass das Problem mit der Kopfbedeckung vorher auch damit zusammenhängt, auch in diesem Kontext entstanden ist, im Zusammenhang auch mit dionysischem Einfluss, wie das im Dionysuskult geschah. Und das deutet auch darauf hin, dass Paulus sagt, die einen sind betrunken. Das ist ganz typisch dionysisch, die Symposien des Dionysos. Da wurde viel getrunken. Komos heißt das Festschmaus. Denken wir an die Komödie. Eine Komödie ist ein Lied bei einem Festschmaus. So wörtlich. Also kommt von Komos und Komos ist so ein typisches Festschmaus eines Dionysos im Dionysoskult oder eben auch das Symposium, eigentlich ein Trinkgelage. Also die einen, die dicken Bosse, vielleicht auch dünn oder wie auch immer, auf jeden Fall gut ernährt, die nicht hungern mussten, die bringen ihre Speise mit, essen und warten nicht und haben sogar schon zu viel getrunken. Während die armen Sklaven noch arbeiten müssen und später dazukommen und nicht zu essen kriegen. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Das ist das Problem. Das Herrnmahl, Jesus nahm einen Leib Brot als Zeichen dafür, dass er seinen Leib, einen Leib für die Gemeinde hingeben würde. Und wir sind in diesen Leib Jesu hineingetaucht, sagt Paulus, mit der inneren Erneuerung bei der Wiedergeburt. Durch die Vergebung der Sünden, durch den Heiligen Geist sind wir in den einen Leib hineingetaucht und da herrscht Gleichheit. Alle sind gleich. Natürlich gibt es Unterschiede in der Art und so weiter. Aber vor Gott sind alle gleich und das Herrnmahl ist hier wesentlich, damit diese Gleichheit aller, ob Sklaven oder Reiche, auch zum Ausdruck gebracht wird. Heißt, niemand sollte Nachteile haben. Übrigens, es gab viele Vereine in der Antike, und manche Vereine wurden gegründet, nur um vielleicht mehrere Male im Jahr ein richtiges Mahl zu feiern. Und da war ein wichtiges Prinzip, dass alle gleiche Rechte haben. Ob das dann in der Praxis so durchgeführt wurde, ist eine andere Frage, aber das war ein wichtiges Prinzip. Wie viel mehr wir als Christen, die wir wissen, dass wir alle von Gott geschaffen worden sind, als Menschen, unterschiedlich, aber alle gleich im Wert. Und dass jeder seinen Wert hat, ob Sklave oder Freier, wie auch immer, jeder ist Geschöpf Gottes und ist wertvoll und ist durch Christus Jesus erlöst, wenn er an Jesus glaubt. Was soll ich nun sagen, schreibt Paulus weiter, soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. das ist nicht gut. Das entspricht nicht dem Sinn des Herrnmahls als Ausdruck der Gleichheit und der Einheit der ganzen Gemeinde. Und dann kommt Paulus zu dem Text aus den Evangelien, der am ehesten im Einklang steht mit dem aus Lukas 22, der vorher gelesen wurde. Das zeigt schon auch, wie Paulus und Lukas hier sich gegenseitig nahestehen. Übrigens, Paulus zitiert auch Lukas, das Lukas-Evangelium im 1. Timotheusbrief 5,18 ausdrücklich. Als Paulus einen Korintherbrief schrieb, dann war das Lukas-Evangelium noch nicht geschrieben. Es geht hier in den Versen 23 bis 26 einerseits um die Erinnerungsfeier und andererseits auf den Ausblick auf die Wiederkunft Jesu. Vers 23 bis 26, denn ich habe von dem Herrn empfangen, übrigens, der Herr spielt im 1. Korintherbrief eine sehr zentrale Rolle, der Ausdruck der Herr, wobei die Autorität Jesu betont wird. Es erscheint dann im gleichen Kapitel sogar der ganz unpaulinische Ausdruck der Tod des Herrn, weil Paulus sonst allgemein vom Tod des Christus spricht. Natürlich das Gleiche, aber von der Ausdrucksweise nicht, weil die Autorität des Herrn Jesus hier ins Zentrum gestellt wird. Paulus hat empfangen und hat überliefert. Das sind ganz typische jüdische Ausdrucksweise der Mischner zum Beispiel. Man empfängt von den großen Lehrern und gibt das als autoritative Tradition weiter. Ganz typisch, also jüdische Ausdrucksweisen, die Paulus hier und auch im Kapitel 11 am Anfang verwendet, wenn es um das Evangelium geht. Paulus hat empfangen und hat diese Überlieferung von Jesus selbst auch weitergegeben. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm, also in der Nacht, in der überliefert wurde, Jesus wurde am frühen Morgen überliefert, dem Pilatus, das ist hier gemeint, das heißt, Jesus wurde am Freitagmorgen überliefert, das steht übrigens sogar im jüdischen Talmud, dass Jesus von Nazareth am Freitag, das heißt am Vorabend des Sabbat, das ist ein typischer Ausdruck in der jüdischen Überlieferung für den Freitag als Rüsttag, so heißt er im Neuen Testament, Jesus von Nazareth, Jeschu heißt es dort, wurde am Vorabend des Samstag erhängt, so steht es im Talmud. Also Jesus ist am Donnerstagabend, hat er das letzte Mal genommen. Es gibt auch andere Ansichten, aber vom Neuen Testament ist klar, Jesus sagt zu Petrus beim letzten Mal, heute noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten. Das geschah am frühen Morgen und das heute noch heißt, dass hier der Tag mit dem Abend begonnen hat. Aus der jüdischen Festsicht beginnt der Tag mit dem frühen Abend schon und endet dann am nächsten Abend. Das ist hier vorausgesetzt. Also am Donnerstagabend hat Jesus das letzte Mal genommen und er nahm das Brot und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meiner Erinnerung. Jesus meint natürlich nicht, dass ihr jetzt meinen Leib isst, essen werdet. Der ist ja noch nicht mal dahin gegeben, sonst hätte er ein Stück von sich nehmen müssen. Sondern er sagt, dieses Brot, das ich euch jetzt verteile, ist ein Hinweis darauf, dass ich an diesem Tag noch meinen Leib für euch hingeben werde. Als neues Passalam. 1. Korinther 5, Vers 6 schreibt Paulus bis 8, ja auch wir haben ein Passalam. Darum sollen wir Feste feiern in Lauterkeit und Wahrheit. Das heißt, im Hintergrund steht das alttestamentliche Passafest beim Auszug aus Ägypten und dort spielte die Erinnerung eine ganz wesentliche Rolle. Ich komme noch darauf zurück. Das tut zu meinem Gedächtnis oder zu meiner Erinnerung, Zur Erinnerung an meinen Tod soll das geschehen. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl. Wie viele Kelche, wie viele Becher trinkt man an einem Passafest? Grundsätzlich 4, ein Fünfter ist je nachdem auch erlaubt, aber dann nicht mehr. Aber grundsätzlich 4, 2 vor dem Mahl und 2 nach dem Hauptmahl. Und das ist der dritte Becher, also der Kelch des Segens, wie Paulus ihn im 1. Korinther 10 nennt. Oder eine andere Übersetzung, der Kelch, der Becher des Lobpreises. Weil man dabei das Lobpreis Gottes verkündigt hat über die Erlösung aus Ägypten. Und diesen Becher hat Jesus genommen, um den neuen Bund zu stiften. Also den dritten Becher, den Becher nach dem Mahl. So heißt es einheitlich in den Evangelien auch. Es war der dritte Becher. 1. Korinther 10, ich glaube Vers 15, der Kelch des Segens oder eben der Becher des Lobpreises. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also mein Blut garantiert den neuen Bund und ist die Grundlage für diesen neuen Bund. Ein Bund wurde in der Antike gestiftet, indem man Tiere geschlachtet hat. Die Tiere wurden zerschnitten. Es heißt im Hebräischen eben einen Bund schneiden. Karat berit heißt wörtlich einen Bund schneiden. Die Tiere wurden geschnitten, aufgehängt und die Bundespartner sind hindurchgelaufen, um zum Ausdruck zu bringen, wenn wir diesen Bund brechen, dann möge mit uns geschehen wie mit diesem Tier. Und was tut Gott, als er einen Bund mit Abraham stiftet? 1. Mose 15, Gott geht in einer Feuerflamme hindurch. Und dann lesen wir in Jeremia 33, ab Vers 31, dieser Text über den neuen Bund bis 34 und Jeremia 34, Vers 18 bis 20, da lesen wir, Gott sagt, seid ihr nicht hindurchgelaufen? Habt ihr diese Teile nicht zerschnitten und seid hindurchgelaufen bei der Bundesstiftung und doch habt ihr ihn gebrochen? Und doch habt ihr ihn gebrochen. Aber Gott bricht seinen Bund nicht. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meiner Erinnerung. Ein Wort zu viel, zu meiner Erinnerung oder zu meinem Gedächtnis. Es wird nirgendwo im Neuen Testament gesagt, wie oft man das Mahl des Herrn feiern soll. Das Passamahl wurde einmal im Jahr gefeiert, aber es wird nicht gesagt, wie oft man es feiern soll. Das heißt, hier nur so oft ihr daraus trinkt, tut es zu meiner Erinnerung, zur Erinnerung an die Stiftung des neuen Bundes. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Da haben wir ein kleines grammatikalisches Problem im griechischen Text, denn das Wort verkündigt, verkündigen, parangelete, kann im Griechischen eine Befehlsform sein oder eine Beschreibung des Zustandes. Das heißt, entweder sagt Paulus, ihr tut es, dadurch, dass ihr es verteilt, oder ihr sollt es tun zusätzlich mit der mündlichen Verkündigung. Aber ich glaube, das eine schließt das andere mit ein. Das heißt, indem wir das Mahl des Herrn verteilen, verkündigen wir seinen Tod und wir tun das auch zusätzlich mit der Wortverkündigung. Also dann machen wir auf jeden Fall sicher nichts falsch, wenn wir beides machen. Denn eben das Mahl des Herrn ist eine Verkündigung des Todes Jesu in der Erinnerung an das, was geschieht. Und Paulus sagt hier, das tut, bis er kommt. Das heißt, das Mahl des Herrn ist gleichzeitig auch eine Verheißung auf das zukünftige Mahl nach der Wiederkunft Jesu. Zur Bundesstiftung im Alten Testament, 2. Mose 12, 13 und 14. Aber das Blut soll für euch ein Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, 2. Mose 12 weiter. Die Israeliten haben das Passahlamm geschlachtet, haben das Blut an Türpfosten geschmiert und der Todesengel, der ging durch die Reihen, aber da ging er vorbei. Aber bei den Ägyptern ging er nicht vorbei, sondern hat jeweils den Erstgeborenen getötet. Das Blut hat sie sozusagen geschützt. Das Blut des Bundes. Und dieser Tag soll für euch eine Erinnerung sein. Und ihr sollt ihn als Fest für den Herrn feiern. Es soll eine Erinnerung sein. Wiederholt wird das zum Ausdruck gebracht. Im Hebräischen heißt Wort Erinnerung Zikaron, von Sachar, sich erinnern. Und Gott weiß, der Mensch braucht diese Erinnerung. Daran knüpft Jesus an, wenn er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung. Also ist es Herrnmal ein Feier der Erinnerung. Später hat man daraus das echte Blut und das echte Fleisch Jesu gemacht, sodass man dann der Überzeugung war, dass man wirklich das Blut Jesu trinkt und dass man das Fleisch Jesu isst. Ich habe erst vor ein paar Jahren entdeckt, woher diese Lehre offensichtlich kommt. Und zwar finden wir sie zum ersten Mal bei Ignatius, bei dem Märtyrer Ignatius. Er war unterwegs zu seinem Märtyrertod um 108 nach Christus und war in Kleinasien und schrieb 7 Briefe. Und er schreibt in seinem Brief an die Gemeinde von Smyrna, übrigens dort war Polycarp, Bischof oder Aufseher vom Apostel Johannes noch selbst eingesetzt worden. Polycarp der Märtyrer ist etwas später, so um 156, da in den Märtyrertod gestorben in Smyrna im Stadion. Und Ignatius schreibt in seinem Brief an Smyrna gegen die gegen den Doketismus. Was heißt das? Doketismus, das Wort ist abgeleitet von Dokio. Und Dokio heißt so viel wie scheinen, meinen. Das sind Menschen, Gnostiker, platonisch geprägt, die meinen, dass Jesus nicht wahrer Mensch geworden ist, weil wenn er wahrer Mensch geworden wäre, hätte er Materie angenommen. Und aus der neuplatonischen Sicht und aus einer platonischen Sicht ist auch die Materie ja eigentlich grundsätzlich schlecht. Das heißt, der Sohn Gottes konnte nicht Mensch werden, er hatte nur einen Scheinleib. Und nun gab es dort in der Gemeinde, also in der Umkreis von der Gemeinde von Smyrna, Menschen, die sagten, Jesus hatte nur einen Scheinleib, er war nicht wirklich Mensch geworden. Und da reagiert Ignatius und schließt die von der Eucharistie aus. Eucharistie heißt eigentlich Danksagung und ist dann ein Ausdruck für das Herrnmal. Also er schließt sie aus, weil sie eben das behaupten und betont, und da geht er dann, meine ich, über die Bibel hinaus und sagt, dass Jesus nicht nur in seinem irdischen Leib auferstanden ist, sondern dass er auch im irdischen Leib geblieben ist, im irdischen Fleisch. Das Neue Testament spricht ja nicht von der Auferstehung des Fleisches, sondern des Leibes, ist nicht genau das Gleiche. Aber hier ist dann auch im Glaubensbekenntnis ist von der Auferstehung des Fleisches die Rede. Und Ignatius meint dann, Jesus sei im Fleisch auferstanden, im irdischen Fleisch. Und das essen wir auch bei der Eucharistie. Und alle, die das leugnen, die werden ausgeschlossen. Während es in der Bibel darum geht, dass man sich erinnert an das, was einmalig geschah, denn Jesus ist einmal gestorben und er ist einmal auferstanden und das genügt und Jesus muss nicht immer wieder geopfert werden. Als Mose den Bund stiftete, beziehungsweise Gott mit Mose, da lesen wir im 2. Mose 24 ab Vers 6, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, und die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar, und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels. Wen haben sie gesehen? Sie haben Jesus gesehen, ganz sicher. Auch Mose hat meine Gestalt gesehen, sagt Gott zu Aaron und Miriam später, 4. Mose 12, mein Bild, meine Gestalt. Das heißt, er hat Jesus gesehen, den himmlischen Vater durften sie auch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie Arbeit von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit gegen die Edlen der Söhne Israel. Aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Sie haben das Herrnmal gefeiert, die Bundesstiftung. Sie aßen und tranken dort auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes. Und es ist für uns wichtig, dass die Feier des Herrnmals in der Gegenwart Gottes geschehen soll. Sonst ist das eben keine richtige Feier des Herrnmals. Sie soll in der Gegenwart Gottes geschehen. Jesus sagt: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Für viele, dieser Ausdruck ist hier sicher in Anlehnung an Jesaja 53 formuliert worden von Jesus, wie wir auch anderswo bei Jesus lesen: Mein Leben, ich bin gekommen, mein Leben hingegeben als Lösegeld für viele. Dort heißt es: Mein Knecht, der Gerechte, wird die vielen zur Gerechtigkeit führen. Jesaja 53, Vers 12, mein Knecht, der Gerechte, wird, nachdem er sein Leben hingegeben hat in den Tod und dann auferstanden ist, die vielen zur Gerechtigkeit führen. Im Neuen Testament geht besonders der Hebräerbrief drauf ein, Kapitel 9 und 10, dürft ihr in Ruhe zu Hause nachlesen. Unser Gewissen ist gereinigt durch das Blut Jesu, von den bösen Werken zu dienen, dem lebendigen Gott mit einem guten Gewissen, mit einem geheiligten Gewissen. Und auch hier ist vom Blut des Bundes die Rede, und dieses Blut des Bundes, das stärker spricht, deutlicher spricht als das Blut Abels, durch das sind wir gereinigt worden, wenn wir besprengt worden sind, symbolisch, indem der Heilige Geist in uns, in unser Leben hineinkommt und uns mitnimmt nach Golgatha. Den Text aus Lukas haben wir vorher gelesen. Ich lese ihn nicht mehr ganz, aus Lukas 22, ab Vers 14, wo es um die Einsetzung des neuen Bundes geht. Jesus sagte: Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes oder in der Königsherrschaft, die genauere Übersetzung, in der Königsherrschaft Gottes. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, um seine Königsherrschaft auf dieser Erde für 1000 Jahre aufzurichten. So lesen wir es in Offenbarung 20, 1 bis 6. Also dann wird er dieses Mal eben feiern, nochmals in seiner Erfüllung. Und davon spricht Jesaja, Kapitel 25, Vers 6 bis 8, und der Herr, der Herrscher, wird auf diesem Berg, das ist Zion, das ist Jerusalem, allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten Weinen, alten Weinen, dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen. Paulus knüpft daran an im 2. Korinther 3, Vers 13 bis 16. Die Hülle wird er verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun. Denn Jahwe, der Herr, hat es geredet, er verbürgt das. Übrigens ab Kapitel 26, 19 lesen wir dann von der Auferstehung der Toten, und Kapitel 27, 21, dass der Drache hinweggetan wird, daran knüpft Offenbarung 20 an, dass der Drache gebunden wird und in den Abgrund geworfen wird für 1000 Jahre, alles schon in Jesaja Buch verheißen, in diesem Kontext, Jesaja 27, 1. Dann gab es in Korinth so etwas wie, dass sie das Mahl des Herrn nicht würdig gegessen haben. Was heißt das? Es ist wichtig, dass wir genauer hinschauen. Vers 27 bis 32. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht oder zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet oder nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen, wobei entschlafen hier wahrscheinlich heißt, dass sie gestorben sind, als Folge von dem unwürdigen Essen. Wenn wir aber uns selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir erzogen, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Was heißt es, sie unterscheiden den Leib des Herrn nicht? Oder sie beurteilen ihn nicht richtig? Auch dafür haben wir alttestamentliche Grundlagen, ich komme gleich zurück. Zuerst ist klar, das Passa soll von keinem Unbeschnittenen gegessen werden. Ein Fremder heißt auf Hebräisch Ger im Alten Testament, auf Neuhebräisch ist es das Wort für Proselyt. Der Proselyt ist also der Fremder, der integriert wird. Und ein Fremder konnte integriert werden, aber musste sich beschneiden lassen. Er musste natürlich den Glauben an den Gott Israels annehmen. Und dazu gehörte die Beschneidung als Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham gestiftet hatte. Dann durfte er das Passa essen, wie jeder Israelit auch. Und die Beschneidung ist eben ein Zeichen des Bundes, so lesen wir im 1. Mose 17, 11, und das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und Vers 14, und ein unbeschnittener männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele steht für das irdische Leben, soll aus ihrem Volk ausgerottet werden, meinen Bund hat er ungültig gemacht. So, Gott macht einen Bund, die Beschneidung ist ein Zeichen des Bundes, wer die Beschneidung nicht akzeptiert, verwirft den Bund, das ist damit gesagt. Und es ist ganz interessant, die Parallele einmal zu betrachten zu Lukas 7, Vers 29 und 30. Die Leute gingen zu Johannes und ließen sich taufen von ihm und gaben damit Gott recht. Das heißt, sie sagten, ja Gott, du hast recht, wir sind Sünder, wir brauchen die Vergebung. Und die Taufe ist die Bestätigung dafür, dass wir die Vergebung annehmen, dass wir unsere Sünden bekennen. Und von den Pharisäern und den Schriftgelehrten heißt es, sie machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos, indem sie sich nicht taufen ließen. Ja, ein Schriftgelehrter soll sich jetzt taufen lassen. Das Volk des Landes, so heißt es, die Dummen, die das Gesetz nicht kennen, die Sünder, das sind die Sünder, aber doch nicht wir. Was sagt Lukas? Sie verwerfen den Ratschluss Gottes. Auch sie sind Sünder wie alle Menschen und brauchen die Vergebung und die Taufe als Zeichen der Vergebung. Da kann man den Zusammenhang auch sehen zur Wiedergeburt und der Beschneidung, die Paulus hier auch zieht. Diese Parallele im Kolosser 2, Abvers 11 bis 15. In ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt habt in der Beschneidung durch Christus, also bei der Wiedergeburt. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Die Taufe ist also eine Beerdigungsfeier vom alten Menschen. Aber er wird durch den Glauben an Jesus getötet, das heißt der sündige Mensch. Er wird durch den Glauben an Jesus getötet und die Taufe ist eine Beerdigungsfeier. Und darum gehen Umkehr und Taufe im Neuen Testament auch Hand in Hand. Taufe als Bekenntnis, dass man durch Christus die Sündenvergebung empfängt und ein neues Leben. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben. Eine deutliche Parallele zu Römer 6, 3 bis 4. Aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in euren Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Herzens, eures Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief, der mit seinen Satzungen gegen uns war, getilgt und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Vor dem Passa wurde jeder Sauerteig aus dem Haus, bis heute also, sehr sorgfältig entfernt. Und der Sauerteig ist manchmal ein Bild für die Sünde in der Bibel. Und das ist, was Paulus in 1. Korinther 5, Vers 8, 6 bis 8 auch schreibt. Darum tut weg den alten Sauerteig. Tut weg die Bosheit. Und lasst uns feiern mit Lauterkeit und Wahrhaftigkeit. Das ist nur möglich durch das Blut Jesu, durch die ständige Vergebung. Nur dann. Er hat den Schuldbrief weggetan, der gegen mich ausgestellt war. Hier. Eine Milliarde reicht nicht, ne? Schweizer Franken. Gegen Jakob Thiessen. Christus nimmt ihn, bezahlt ihn. Und nicht einfach so, sondern indem er die ganze Schuld auf sich nimmt. Und sie ist damit bezahlt. Der Schuldbrief ist weggetan und aus den dämonischen Mächten hat er einen Triumphzug gemacht. Sie sind entmachtet. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, aber ist an einer Kette. Das heißt, er hat nicht unendlichen Spielraum. Wie ein böser Hund, der an der Kette fest ist. Wenn man zu nahe kommt, wird er gefährlich. Wenn man nicht zu nahe kommt, wird er nicht gefährlich, weil er fest ist, an einer festen Kette. Also das ist die Beschneidung des Herzens und da kann man die Parallele sehen, auch zum alten Bund. Ein Beschnittener durfte das Passa nehmen, ein Beschnittener des Herzens darf das Passa nehmen und darf sich auch taufen lassen, als Zeichen dafür, dass er mit Christus ein neues Leben empfangen hat. Nochmal zur Frage, was Paulus meint, wenn er sagt, ihr unterscheidet den Leib Christi nicht. Auch da hat Paulus einen alttestamentlichen Hintergrund. Gott sagt zu Aaron, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit ihr, wenn ihr in das Zelt der Begegnung, das ist die Stiftshütte, Gott will dem Volk dort begegnen, deswegen Zelt der Begegnung, hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen und damit ihr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen, dem kultisch Reinen und dem Unreinen unterscheidet. Und damit ihr die Söhne Israel all die Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Ihr sollt also unterscheiden und esst es als ungesäuertes, heißt dann weiter, neben dem Altar, denn hochheilig ist es. Es ist das geheiligte Essen, das durch das Opfer Gott geweiht ist. Heiligen heißt Gott weihen. Etwas Unheiliges muss nicht unbedingt etwas Sündhaftes sein. Etwas Unheiliges sind zum Beispiel die Wochentage. Auch auf Hebräisch heißt Yom Chol. Chol, Chilel heißt entweihen, wird so übersetzt. Also Chol heißt etwas Profanes, etwas Alltägliches. Und etwas, was geheiligt wird, wird dem Alltäglichen entnommen und wird Gott geweiht, speziell zum Dienst. Und darum sollten sie unterscheiden. Sie essen Hochheiliges. Das ist nur den Priestern erlaubt, dieses Essen. Und wir sind durch Christus alle Priester Gottes und dürfen essen, weil wir Gott geweiht sind, durch Christus. Und damit kommen wir zum Schluss. Am Schluss schreibt Paulus: Daher, meine Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Das griechische Wort kann man auch übersetzen, so empfängt einander, lädt einander ein. Das heißt, der reiche Boss, der seine fette Mahlzeit mitgenommen hat, der wartet, bis der Sklave kommt und sagt: Bitteschön, das gehört uns. Das gehört dir wie mir. Wir sind gleich. Und hat er nicht schon seinen Bauch voll gegessen? Wenn jemand hungert, wenn sie es wirklich nicht, also manche fasten ja eine Woche, vielleicht auch länger, die mögen es aushalten, ohne zu essen, aber diese Verwöhnten reichen vielleicht nicht. Jedenfalls weiß Paulus, dass auch Christen ja manchmal allzu menschlich sind. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Also, wartet aufeinander. Passt ganz kurz zusammen, wir haben hier das Herrnmahl, das gefeiert wurde im Zusammenhang mit einer richtigen Mahlzeit. Damals unter den Gläubigen in der Gemeinde. Also es ist sicher davon auszugehen, dass die Versammlung im 1. Korinther 14 eine andere ist. Dort gibt es auch Ungläubige dabei. Aber das Herrnmahl wurde grundsätzlich in der geschlossenen Gemeinde gefeiert. Und wer durch Jesus Christus Vergebung der Sünden empfangen hat, wer durch Jesus Christus auch das neue Leben empfangen hat, und dazu gehörte dann auch, dass man das durch die Taufe bezeugt, wie durch die Beschneidung im alten Bund, dass man quasi den Bund für sich gültig macht durch die Beschneidung, so gilt das hier durch die Taufe als Zeugnis dafür, dass man zu Jesus Christus gehört. Und dann ist man würdig, das Mahl des Herrn zu nehmen. Wir haben es alle nicht verdient. Niemand. Ich bin von mir aus auch nicht würdig, aber durch Christus. Das ist die Botschaft. Aber wir sollen eben auch entsprechend eine Einstellung haben, eine Rücksichtnahme aufeinander. Ja, wir wollen noch beten zuerst kurz und dann singen wir ein Lied vor dem Abendmahl. Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, dass du dein Leben hingegeben hast, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen und dass wir das Herrnmahl jetzt feiern dürfen, weil du uns würdig machst, dazu durch dein Blut, durch deine Vergebung, auch immer wieder neu. Und wir wollen dich heute herzlich darum bitten, dass du unsere Herzen reinigst. Ganz reinigst von allem Bösen, dass wir auch heute im Segen dein Mahl zu uns nehmen dürfen. Amen. Lied Nummer 252, 1 bis 3. Für mich gingst du nach Golgatha. 252, 1 bis 3. bis 3.